Thema lautet heute unsere Berufung. Ich denke, es ist zwar nichts Neues, aber wir haben viele junge Leute unter uns. Ich denke, besonders für Sie dürfte dieses Thema doch auch interessant sein. Fragen wir uns Berufung, was heißt das überhaupt? Im Duden findet sich folgende Definition. Ich zitiere, Angebot für ein wissenschaftliches, künstlerisches, politisches Amt. Besondere Fähigkeit, die jemand als Auftrag in sich fühlt. Sich berufen auf jemand oder etwas. Denke zum Beispiel, wenn sich jemand als Krankenschwester berufen fühlt. Dann berufen in eine Rechtssache, das heißt Einspruch gegen ein Urteil. Das heißt dann in die Berufung gehen. Aber welche Bedeutung hat die Berufung für uns Christen? Schlagen wir dazu die erste Bibelstelle auf. Ich denke, wir kennen die fast auswendig alle. Johannes 6, Vers 44. Johannes 6, Vers 44. Jesus spricht hier, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das heißt also, niemand kann zu Jesus kommen, ohne die Hilfe des Vaters. Die Initiative geht also von Gott aus. Dabei müssen wir aber auch verstehen, dass dieses Ziehen nicht mechanisch oder mit einer Gewalt verbunden ist, dem wir willenlos folgen müssen. Unser Wille spielt hier schon mit. Das heißt, dem Ziehen Gottes müssen wir auch zustimmen. Es ist also eine freiwillige Willensentscheidung, Gott zu gehorchen. In seiner Endkonsequenz bedeutet es auch, bei der ersten Auferstehung dabei zu sein. Was bedeutet nun Ziehen? Geschieht es zufällig? Gibt es eine ganz spezifische Anzahl von Leuten, die Gott berufen möchte? Schlagen wir dazu Römer 1 auf, Vers 25. Römer 1, Vers 25. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Da muss ich nachschauen. Das stimmt nicht. Auf jeden Fall, Gott hat ganz bestimmte Vorstellungen, das heißt einen exakten Plan. Eine gewisse Zeit arbeitete Gott mit dem Volk Israel. Heute arbeitet er, wie man so sagt, mit den Heiden. Bei der Fülle der Heiden mag sich eine festgelegte Zahl von Bekehrten aufdrängen. Aber auch der Hinweis auf Markus 16, Vers 15 darf hier nicht fehlen. Ich zitiere, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Nun eines Tages, den Gott setzen wird, wird dies vollstreckt sein. In Apostelgeschichte 15, Vers 14 steht geschrieben, Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Ja, Israels Errettung wird dann eintreten, wir haben es gelesen vorher, wenn die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Daraus lässt sich durchaus schließen, dass es Gottes Plan entspricht, eine bestimmte Anzahl von Heiden zu berufen, um sie dann für ganz spezielle Aufgaben in seinem zukünftigen Reich auszubilden. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 16, ich zitiere, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, also aus dem Stall Israel. Und sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das heißt, Menschen, die nach ihrem Wesen, ihrer Geschichte, ihrer Kultur nicht das Geringste mit Gottes auserwähltem Volk Israel zu tun haben, werden von Gott berufen. Und Jesus ihr Leben, ihr Ein und in Jesus ihr Leben und ihr Ein und alles finden. Was vorher niemand für möglich gehalten hätte, ist in Jesu Wort Wahrheit geworden. Meine Stimme werden sie hören. Geschwister, heute sind wir die Schafe, von denen Jesus sprach. Wir haben Gottes Ruf bejaht und uns bereit erklärt, allen Schwierigkeiten zum Trotz seinen Weg der Wahrheit zu gehen. Gottes Wort ist in allen Jahrhunderten hindurch gleich geblieben. Die Hürden, die es dabei zu überwinden galt, waren manchmal sehr hoch. Heute mögen wir den Eindruck haben, dass der Weg nicht einfach ist, aber Geschwister, es war nie ein einfacher Weg. Und wir können auch davon ausgehen, dass die Hürden zukünftig noch höher werden. Aber wir wurden berufen, diese Hürden zu überspringen. Diese Welt, die Welt Satans ist, zu überwinden. Denn wir haben uns verpflichtet, Gottes Wort in allen Bereichen unseres Lebens zu bejahen. In Matthäus 22, Vers 14, in dem Gleichnis der königlichen Hochzeit, sagt Jesus, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Was bedeutet das nun ganz speziell für uns? Nun, hier kommen wir von dem, was Gott tut, zu der Verantwortung, die jeder Einzelne von uns hat. Hier stehen viele Berufene oder Eingeladenen, wenigen Auserwählten, das heißt solchen, die die Einladung angenommen haben, gegenüber. Entscheidend bei dieser Einladung ist die individuelle Antwort jedes Einzelnen. Die Berufung ist, lassen wir es vielleicht mal so ausdrücken, eine durchaus berauschende Perspektive. Aber die alles entscheidende Frage ist, was man damit anfängt, was man damit tut. Schlagen wir Jakobus 1, Vers 25 auf. Jakobus 1 und Vers 25. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Der wird gerettet werden, Geschwister. Gott betont hier den außerordentlichen Wert der Handlung. Wenn wir es nur von unserer Berufung berauschen lassen, ohne dabei ganz konkrete Taten folgen zu lassen, Geschwister, werden wir dies, unser Ziel, niemals und nimmer erreichen. Es würde dann unerreichbar für uns sein. Es würde dann eine berauschende Perspektive bleiben. Mehr aber auch nicht. Ähnlich einer Fata Morgana. Wir würden nie die rettende Oase erreichen. Und sicher ist auch, auf dem Weg zu Gottes Familie dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern müssen uns ständig vorwärts bewegen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Es ist Gottes Gnade, die es uns ermöglicht, es zu schaffen. Aber genauso wichtig ist es, dass wir unseren Beitrag leisten. Und die Bereitschaft zu handeln, zur Tat, ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Auserwählten, kann auch sagen, sind die Erlesenen. Das heißt, von den Eingeladenen macht Gott eine Auslese. Ob wir dabei sein werden, hängt von uns ab. Es hängt von unserer Bereitschaft ab, Taten folgen zu lassen. Gott wird uns auch niemals beschränken. Wie einige meinen, Gottes Gesetz schränkt uns ein. Im Gegenteil, es hilft uns. Wir selbst sind es, die sich beschränken. Wir sollten uns auf das höchste Ziel konzentrieren, das wir in diesem Leben erreichen können. Mitglied der Familie Gottes zu werden. Schlagen wir 1. Korinther 1 auf und hier lesen wir die Verse 26 bis 30. 1. Korinther 1, Verse 26 bis 30. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Nun, der Apostel Paulus fordert uns auf, schaut doch euch einmal an, woher ihr eigentlich kommt. Ja, Geschwister, ich denke, die allerwenigsten von uns haben ein Hochschulstudium durchlaufen. Nicht viele einflussreiche, mächtige und angesehene Persönlichkeiten vor der Welt oder Professoren oder Wissenschaftler sind unter uns. Wenn Gott allein nach solchen Kriterien vorgehen würde, ich denke, da sind wir uns einig, die allerwenigsten unter uns wären dann hier. Doch in Gottes Berufen werden die Maßstäbe der Welt auf den Kopf gestellt. Er will das Gewöhnliche, nicht das Außergewöhnliche. Und das aus gutem Grund, nämlich damit sich kein Mensch vor ihm rühme, wie es in Vers 29 heißt. Aber er ist durchaus dann in der Lage, aus uns Gewöhnlichen Außergewöhnliche zu machen. Das ist seine Gnade. Durch unsere Berufung wurden wir mit der Wahrheit Gottes konfrontiert. Dabei bekommen wir Wissen und Verständnis. Es ist eine von Gott verliehene Weisheit, eine geistige Weisheit. Dazu kommt noch die Fähigkeit, eine Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Gott zu haben und sie auch in Ordnung zu halten. Das Ergebnis ist dann, wir reagieren positiv auf unsere Berufung und fangen dann an, Gott zu gehorchen, indem wir den Weg der Wahrheit, Gottes Wahrheit, begehen und beginnen, und dabei bewegen wir uns auf die Heiligung zu. Und wenn etwas geheiligt wird, Geschwister, so ist es Gott gewidmet. Die Heiligung, kann man sagen, ist eine Aussonderung, um ausschließlich für Gott eingesetzt zu sein oder zu werden. 1. Thessaloniker 4, 1 bis 2. 1. Thessaloniker 4, Verse 1 und 2. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesu, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Sagen wir es so, echter, tiefer Glaube ist nicht eine theoretische Meinung über Gott oder eine gedankliche Zustimmung zu den Geboten Gottes, sondern der tiefgreifende Wunsch, Gott zu gefallen, vor ihm zu bestehen, der unserer Liebe zu ihm entspringt. Er hat uns erwählt und die Liebe zu ihm muss in uns kontinuierlich wachsen, um letztendlich Früchte zu tragen. Viele Früchte. Das heißt, nicht nach der Lust des Fleisches, sondern im Geist wandeln. Alles, was wir sagen, alles, was wir tun, sollte in einer Art und Weise geschehen, die Gott ehrt und preist. Dann hat Gott seine Freude an uns. Die Befähigung, gemäß der Heiligen Schrift zu leben, kommt von Gott. Und er erfreut sich dann auch an dem Ergebnis. Er freut sich über uns, wenn wir ihm im gehorsamen Glauben dienen. Und diese Freude, Geschwister, ergreift dann auch von uns Besitz. Diese Freude beruht auf Gegenseitigkeit, wie eben unter Familienangehörigen. Es geht nicht nur um Gesetze, mit denen man durch entsprechende Leistungen fertig werden kann, sondern auch um ein neues Leben nach dem Herzen Gottes, für dessen Wachstum es keine Grenzen gibt. Das meint Paulus, wenn er sagt, dass ihr immer vollkommener werdet. Manchmal möchten wir immer wieder neue Wahrheiten hören, obwohl wir eigentlich Ermahnungen nötig hätten, die darauf zielen, uns noch stärker zu engagieren und die uns nötigen, mit alten Gewohnheiten zu brechen, die vielleicht immer noch in uns sind, die uns anhaften. In Vers 3 sagt dann Paulus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Geschwister, damit wird unsere Heiligung ein unabwendbares, notwendiges Ziel. Heilig sein bedeutet Aussonderung für Gott und der sich daraus ergebene Stand. Das heißt, das Verhalten derer, die abgesondert sind. Das bedeutet, unser ganzes Leben bis zum Tage unseres Todes gehört allein Gott. Und unser Verhalten sollte mit dem Willen Gottes absolut konform gehen. Wir müssen einfach dem Willen Gottes in unserem täglichen Leben Rechnung tragen. Es ist eindeutig Gottes Willen, dass jeder von uns in Heiligung lebt. Die Umsetzung des Willen Gottes bedeutet, wir müssen uns einem fortschreitenden, nie endenden Prozess der wachsenden Hingabe an Gott unterziehen, in deren Verlauf wir dann dem Bilde Christi immer ähnlicher werden. Geschwister, dann werden wir Gefallen vor Gott finden. Gehen wir zu 2. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 14. 2. Thessalonicher 2, Verse 13 und 14. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Ich wisse, es ist der Heilige Geist, der unsere Heiligung schafft. Heiligung ist nie Erfolg unserer eigenen moralischen Anstrengungen. Es ist Gott, der uns erwählt hat. Und Gottes Geist macht die Berufung erst möglich. Durch ihn erhalten wir auch die Kraft, das Leben eines Überwinders zu führen. Nicht aufgrund irgendwelcher Verdienste unsererseits hat uns Gott erwählt, sondern weil er uns liebt und weil er an uns glaubt. Immer wieder weist der Apostel Paulus darauf hin, dass die Initiative dabei von Gott ausgeht und nicht von uns. Und das Werkzeug, dessen er sich dabei bedient, ist das Wirken des Heiligen Geistes, der uns als die Auserwählten zu einem Leben der Heiligung und Überwindung aussondert. Der Heilige Geist, den wir bei unserer Taufe durch das Händeauflegen erhalten haben, erfüllt und erneuert uns und macht uns zu Gliedern des Leibes Christi. Unser Anteil an der Erlösung liegt im Glauben an die Wahrheit des Evangeliums und in dem festen Vorsatz, den Weg der Wahrheit bis zu Ende zu gehen. Und was wir dabei gewinnen, Geschwister, ist die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Lesen wir jetzt Vers 15, 2. Thessalonicher 2, Vers 15. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durchaus durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Im Angesicht, Geschwister, unserer Berufung dürfen wir nicht wankend werden, sondern wir sollen feststehen in der Wahrheit Gottes. Denn unbestritten ist die Tatsache, dass wir immer Tag aus und Tag ein in Gefahr sind von satanischen, das heißt weltlichen Strömungen, die uns von allen Seiten umgeben, erfasst und mitgerissen zu werden. Wir müssen deshalb die Wahrheit, die in uns offenbart ist, festhalten. Ja, wir müssen uns regelrecht daran festklammern, denn sie ist unser Anker. Auch dürfen wir nicht zulassen, dass unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater erkaltet. Wir haben es dringend nötig, an dem festzuhalten, was Gott uns offenbart und lehrt. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass die Bedrängnisse, denen wir durchaus immer wieder ausgesetzt sind, ebenso die negativen Einflüsse der Welt, uns in unserem Christsein zurückwerfen. Gehen wir zu Johannes 17. Lesen wir zuerst Vers 16. Johannes 17, Vers 16. Es handelt sich hier um das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu. Und in Vers 16 betet er zu seinem Vater: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und genauso wie Jesus Christus gehören auch wir nicht dem satanischen System dieser Welt an. Wir haben uns davon losgesagt Dadurch sind wir zu Fremdlingen in dieser Welt geworden. Und wie unsere Vorfahren im Glauben, sehnen wir auch uns nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen, wie es bei Hebräer 11, Vers 16 heißt. Lesen wir Vers 17, Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Nun, wir haben ja schon gesehen, die Heiligung ist Gottes Werk. Und es bedeutet ein besonderes oder ein für einen besonderen Zweck abgesondert zu sein. Wenn wir nun in der Wahrheit geheiligt werden sollen, dann ist explizit gemeint, dass wir nicht nur gute Menschen sein sollen, sondern dass wir auch etwas von der Heiligkeit und Klarheit Gottes in uns tragen. Gerade in diesem Sinn können wir uns nicht selber heiligen. Heiligkeit kann nur der Heilige Vater in uns wirken. Und darum bittet Jesus ihn. Geschwister, nicht nur einen gewissen Schein und Glanz von Heiligkeit sollen wir als Jünger Jesu haben, sondern echt und tief soll die Heiligung unser Leben und Wesen durchdringen. Wenn Jesus hinzufügt, dein Wort ist die Wahrheit, dann meint er nicht nur, dass Gottes Wort uns nicht täuscht, dass es richtig und zuverlässig ist. Jesus meint noch mehr. Das Wort, das Gott spricht, ist nicht nur sein Wort, sondern trägt das göttliche Wesen und die göttliche Kraft in sich. Die Folge davon sind grundlegende Veränderungen in unserem Leben. Wenn wir Gottes Wort der Wahrheit in unserem Leben anwenden, das heißt Täter sind und auch ganz konsequent anwenden und nicht bloß zuhören, sind wir geheiligt, abgesondert für Gott. Das gilt es zu begreifen. Geschwister, das ist entscheidend. Das ist unser Anteil an dem ganzen Prozess. Das bedeutet letztlich auch große Veränderungen in unserem Leben. Wir müssen an uns arbeiten. Unsere fleischliche Gesinnung muss abnehmen. Und unsere geistliche Gesinnung immer mehr zunehmen. Ab und zu hat man schon mal den Ausspruch gehört, ja, so bin ich halt. Ich hoffe, dass dies aus reiner Gedankenlosigkeit dahergesagt wird. Denn schließlich kommen wir alle aus diesem so bin ich halt. Aber wir wurden nicht berufen, in diesem lähmenden Zustand zu verharren. Wir wurden berufen, so bin ich halt, zu überwinden, um im Sinne Gottes Veränderung in unserem Leben vorzunehmen. Und dieser Prozess sollte niemals unterbrochen werden. Unsere Charakterbildung muss ein ununterbrochener, lebenslanger Prozess sein. Geschwister, dann sind wir geheiligt, ausgesondert für einen besonderen Zweck, ausgesondert für Gott. Lesen wir jetzt Vers 18, Johannes 17, Vers 18. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Jesus, Geschwister, ist doch unser großes Vorbild. Und jeder von uns ist in die Welt gesandt, um zu bezeugen, um Zeugnis abzulegen. In der Bergpredigt sagt Jesus, ihr seid das Salz der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Nun, wie können wir diesem Anspruch gerecht werden? Nun, da komme ich wieder zurück auf die vorhergehende Passage. Nur wenn wir unseren Lebenswandel ändern und uns dadurch vom Rest der Welt abheben. In Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus, ich zitiere, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Geschwister, dadurch, dass wir Zeugnis ablegen, durch unser christliches Handeln und durch unseren christlichen Lebenswandel, indem wir Gottes Wort der Wahrheit anwenden und ein Vorbild sind, Geschwister, machen wir das Evangelium für die Welt glaubwürdig. Dazu wurden wir berufen. Und das funktioniert nun mal nicht mit der Einstellung, ja, so bin ich halt. Wenn wir in unserem Lebenswandel konsequent sind, bleiben wir dieser Welt nicht verborgen. Wir werden wahrgenommen. Wir erregen Aufmerksamkeit. Und Geschwister, wir können dann auch nicht einfach ignoriert werden. Und unsere Umgebung muss sich mit uns auseinandersetzen, ob es ihr lieb ist oder nicht. Wir sollten uns auch mal fragen, wie ruft Gott, wie macht er das? Wie läuft dieser Prozess ab? Nun, ich denke, das kann man an einem ganz guten Gleichnis erkennen, das uns Jesus gab. Dazu bitte ich Sie, Matthäus 13 aufzuschlagen. Matthäus 13 und zunächst die Verse 3 bis 8. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach sie, es ging ein Sämann auszusäen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen's auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges flieg unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Nun, das Hauptgewicht der Geschichte liegt auf dem Resultat des Säens. Denn die Saat fiel auf vier verschiedene Bodenarten, nämlich auf den Weg, auf den felsigen Boden, unter Dornen und auf gutes Land, was letztendlich vier verschiedene Ernteergebnisse zur Folge hatte. Lesen wir die Verse 18 bis 23. Matthäus 13, Verse 18 bis 23. So hört nun dies Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt es hinweg, was in sein Herz gesät ist, das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere 60-fach und der dritte 30-fach. Und in seiner Auslegung verglich Jesus die vier Ergebnisse bei der Aussaat mit vier Reaktionen auf das Wort vom Reich Gottes. Nur die Saat, die auf guten Ackerboden fällt, wird am Ende zu bleibenden Ergebnissen führen und auch Frucht tragen. Folgende Voraussetzungen sind dabei gegeben. Das rechte Hinhören ist verbunden mit Gehorchen. Das Bewahren und ein sich prägen lassen vom Wort. Dass diese Erträge so unterschiedlich sind, liegt nicht am Saatgut. Das ist immer dasselbe, sondern einzig und allein an der Beschaffenheit des Bodens, das heißt, das Evangelium vom Reich Gottes war, ist und bleibt immer dasselbe. Und zu allen Zeiten die gute Nachricht. Der Unterschied liegt lediglich an den Menschen, die das Wort hören, bewahren und umsetzen. An diesem Gleichnis kann man auch erkennen, dass in dieser Zeitära, in der wir leben, die weit überwiegende Mehrheit der Menschen die Botschaft nicht aufnehmen wird. Die Menschheit ist Gottes Ackerfeld. Und Geschwister, es liegt in der Verantwortung Gottes. Nur er kann dafür sorgen, dass heute überhaupt noch fruchtbarer Boden zu finden ist, auf dem die Saat aufgehen und auch dauerhaft Frucht bringen kann. Es ist Gott der Vater, der sich im persönlichen Leben in jedem von uns engagiert. Er ist es, der zieht. Unser Gehirn saugt sich auch im Laufe unseres Lebens voll mit vielerlei Informationen, Wissen, und irgendwann ist dann vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo Gott massiv eingreift, indem er den Schleier oder wie das auch heißt, die Decke von uns wegnimmt. Zu Jeremia sagt Gott, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Jeremia 1, Vers 5. Das war also gute Nachricht. Und in der Apostelgeschichte 9 findet sich die Bekehrung des Saulus in seinem Erlebnis auf der Straße nach Damaskus. Dieses Ereignis schildert Paulus dann in seinem Brief an die Galater. Wir schlagen dies auf. Galater 1, Verse 13 bis 16. Galater 1, Verse 13 bis 16. Galater 1, Vers 13. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut. Nun, der Apostel Paulus schildert hier in wenigen Worten den Prozessablauf seiner Bekehrung. Erstens, als es aber Gott wohlgefiel, sagt er. Geschwister, das heißt doch, allein Gott bestimmt den richtigen Zeitpunkt der Berufung. Zweitens, er wurde von seiner Mutterleib ausgesondert. Bereits im Mutterleib wurde er ausgesondert. Drittens, Gott hat Paulus durch Gnade berufen. Nicht eigene Verdienste sind es, sondern Gottes Gnade. Viertens, gefiel es Gott, dass er seinen Sohn, dem Paulus, offenbarte. Fünftens, sein Auftrag kam von Gott, nämlich das Evangelium unter den Heiden zu verkündigen. Paulus weist hier explizit darauf hin, dass weder seine Bekehrung noch sein Auftrag von irgendwelchen Menschen ausging, sondern dass alles allein Gottes Werk war. Und Geschwister, ich denke, jeder von uns hat eine Geschichte bezüglich seiner Bekehrung zu erzählen. Wenn vielleicht auch nicht so dramatisch, wie es bei Paulus war, so ist es doch jedem von uns sein ganz persönliches Damaskus-Erlebnis widerfahren. Wir haben Gottes Eingreifen bei Jeremia und bei Paulus gesehen, und dazu kommt noch unser ganz persönliches Damaskus-Erlebnis. Und Geschwister, sollte dies alles nicht in der Lage sein, uns unglaublich zu ermutigen, wenn wir sehen, dass sich Gott ganz persönlich mit jedem von denen befasst, die er auswählt. Wie viel Trost, Hoffnung, Zuversicht, Kraft und Mut kann uns diese Erkenntnis und die Tatsache unserer Berufung doch vermitteln. Wir haben deshalb keinen Grund, mutlos zu sein, sondern das Gegenteil ist der Fall. Mit Freude und voller Zuversicht können wir in die Zukunft schauen. und uns ganz Gott hingeben und unsere Aufgabe uns voller Kraft widmen. Gott erwartet das von uns. Er möchte uns benutzen, jeden aber auf seine Art, um fruchtbaren Boden zu bearbeiten. Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ihr wisst, der Leib Christi ist kein lebloser Organismus, sondern ein lebendiger Organismus, bestehend aus Auserwählten. Wenn Paulus uns auffordert, gebt eure Leiber als ein Opfer hin, das lebendig ist, so umfasst das die Ganzheit unseres Lebens, nämlich den Leib, unser Denken, unser Handeln. Es schließt ein, gehorsames Hinhören, freies Entscheiden, entschlossenes Wollen und energisches Tun. Ein solches Opfer ist heilig, also abgesondert und Gott wohlgefällig. Das heißt, es bezeichnet das, was seinem Willen entspricht, ihm gefällt und von ihm anerkannt wird. Es ist ein heiliger Gottesdienst und unsere einzig mögliche Antwort auf unser Auserwähltsein, die vor Gott Bestand hat. Vers 2, Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und Geschwister, ich denke, unsere Existenz wird maßgeblich von drei Dingen beeinflusst. Von unserem Ego, von der Welt und von Gott. Unter diesem Gesichtspunkt kann der Ruf zu einem Gott wohlgefälligen Leben nur lauten, werdet nicht konform mit dieser Welt. Aber nur allein das Nein-Sagen zu dieser von Satan beherrschten Welt reicht bei weitem nicht aus. Darum die Forderung von Paulus, ändert euch, also lasst euch umgestalten durch Erneuerung eurer Gesinnung. Geschwister, es geht dabei um ein Tun in dem Sinn, dass man etwas an sich geschehen lässt, das wir auch selber wollen. Allerdings gibt es diesen erneuernden Sinn auch nicht auf Vorrat, sondern sagen wir so, wir müssen laufend zur Vernunft gebracht werden und immer wieder ins Neue, aufs Neue eingewiesen werden. Und das Tag für Tag und Fall zu Fall. Diese Umgestaltung kommt einer Metamorphose gleich. Ein Vorgang, der uns unser ganzes Leben lang begleiten sollte. Der nie aufhören darf. Der erst zu Ende ist, wenn wir eines Tages die Augen schließen. Allerdings wird dies nur möglich gemacht durch Jesus Christus in uns, durch seinen Heiligen Geist. Der Schlüssel zu dieser Umgestaltung ist der Sinn im griechischen Nous, N-O-O-S. Es ist das Kontrollzentrum für unsere Einstellungen, Gedanken, Gefühle und Handlungen, unser Bewusstseins und unser Gewissen. Es bedeutet natürlicher Verstand, natürliches Denken, Gesinnung oder natürlicher Sinn, der sich total von Gott abgewandt hat und deshalb das Wahre und Wirkliche gar nicht erkennen kann. Und Geschwister, deshalb muss dieser unser Sinn umgestaltet und erneuert werden. Er muss sozusagen auf Gottes Wellenlänge umgepolt werden. In dem Maße, wie unser Sinn durch das gepredigte und studierte Wort Gottes, durch das Gebet, durch unsere Gemeinschaft unter uns, unter Mithilfe des Heiligen Geistes erneuert wird, in dem Maße verändert sich auch unsere Lebensführung. In dem Maße, wie sich unser Leben, unser Sinn ändert, verwandelt und wir Christus immer ähnlicher werden, sind wir auch fähig, Gottes Willen gut zu heißen und unser Leben nach ihm und nicht mehr nach unserem eigenen Willen auszurichten. Dann können wir auch feststellen, was der Wille Gottes ist, was für uns gut, wohlgefällig und in jeder Hinsicht vollkommen ist. Schlagen wir jetzt Lukas 12 auf und wir lesen die Verse 35 bis 40. Lukas 12, Verse 35 bis 40. Lukas 12, Vers 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. Nun zur Zeit Jesu war die Nachtwache, das wurde von den Römern damals übernommen, in 4 Abschnitte eingeteilt. Von 6 bis 9 Uhr, von 9 bis 12, von 12 bis 3 und von 3 bis 6 Uhr. Nun, Geschwister, gleichgültig, ob er in der zweiten oder dritten Nachtwache kommt, er will seine Knechte wachend finden. Von der ersten und vierten Nachtwache schweigt Jesus. Nun, das dürfte seinen Grund darin haben, dass mit seiner Rückkehr nicht ganz so schnell, aber auch nicht zu spät zu rechnen ist. Jesus kündigt seine Rückkehr in der zweiten mittleren Nachtwache, in den zwei mittleren Nachtwachen an. Und ich denke, dass auch dies interessant ist. Nämlich gerade dann, wenn die Versuchung am größten ist, in Schlaf zu fallen. Das kann bedeuten, Geschwister, die Ankunft Jesus kann länger dauern, als angenommen wird. Vielleicht erst in der dritten Nachtwache. Vielleicht aber kommt Jesus auch wieder erwarten, schon in der zweiten Nachtwache. Geschwister, wir wissen es einfach nicht. Aber was wir wissen, Geschwister, als wahre Jünger Jesu, müssen wir stets bereit sein, ob Tag oder Nacht, für das Wiederkommen unseres Herrn. In Offenbarung 3, Vers 11, mahnt Jesus, ich zitiere, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Geschwister, nutzen wir jeden Tag unsere Berufung, unsere Auserwählung festzumachen, damit wir bereit sind für den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus zurückkommen wird, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Nutzen wir unsere Zeit in der von Gott gebotenen Weise und bedenken wir, dass auch unsere Tage gezählt sind. Schon Mose betete, mache uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Psalm 92, Vers 12, in der Austria-Übersetzung Hoffnung für alle war das. Geschwister, nehmen wir unsere Berufung also ernst und leben jeden Tag so, als ob es unser letzter wäre. Gleichgültig, Geschwister, wie alt wir sind, denn auch in der Jugend kann uns der Tod ereilen. Unsere Berufung ist das Wertvollste und Allerwichtigste in unserem Leben. Und wenn wir heute unsere Aufgabe erfüllen, wird morgen eine Krone für uns bereit liegen.